Ich hatte mir schon überlegt, heute Morgen vielleicht ganz bequem in dem Schaukelstuhl zu sitzen und von dort die Predigt zu geben, von gestern, von der Hochzeit, wo einige dabei waren oder einige mehrere. Aber leider ist dieses bequeme Gerät verschwunden und so muss ich stehen und predigen. Aber wir freuen uns auf diesen Morgen. Der Herr segne euch. Er möchte euch auch noch von dieser Stelle mal einmal begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Eine kleine Vorgeschichte zu unserem Thema heute Morgen. Martin hat schon eine gute Einleitung gegeben. Einmal waren wir in Nairobi in einer großen Gemeinde. Und das ist immer spannend. Also die Gemeinde war wesentlich größer als unsere, mehrere Emporen, überall Bildschirme und die tollste Ausstattung, dass man immer wieder rumgucken konnte, sehr viele Leute und so weiter. An diesem Morgen war der Gastredner ein Pastor aus Nigeria. Und er forderte die Gläubigen heraus, mehr von Gott zu erwarten. Also im Glauben mehr von Gott zu erwarten und zu erbeten. Aber sein Punkt war, wir wollen beten, dass wir reich werden. Aber bitteschön, nicht nur Millionäre werden, denn was ist schon eine Million Schillinge in Kenia? Mal ausgerechnet sind ungefähr 8.500 Euro und was kann man davon schon kaufen? Das ist doch nicht viel. Man kann auch nicht mal ein neues deutsches Auto kaufen, die sehr begehrt sind in Kenia, wie ein Mercedes oder ein BMW. Nein, sagt er, wir müssen schon mehr glauben. Mehr erwarten von Gott. Lasst uns beten, dass wir Milliardäre werden. Das ist doch viel besser. Dann haben wir wirklich ausgesorgt. Aber nachdem dieser Pastor seine Predigt abgeschlossen hatte, kam es heraus. Er wollte in Wirklichkeit nur sein Buch verkaufen, How to Become a Billionaire, wie wird man ein Milliardär? Und Leute zu einem sehr teuren Kurs verpflichten, wo diese Kunst gelehrt wird, Gott zu bezirzen, dass wir Milliardäre werden. Ich glaube, der Einzige, der reich wurde, war dieser Pastor. Aber nicht unbedingt einige der unwissenden Schafe, die er scheren wollte. Ich fand, das ist ein interessanter Ansatz, weil biblisch ist, das müsst ihr selber urteilen, sich Jesus nutzbar zu machen. Der Beginn der Geschichte, um die es heute geht, ist uns bekannt. Martin hat schon so schön vorgestellt. Die Menge der Menschen hatte lange bei Jesus ausgeharrt. Sie waren geistig, hungrig, geistlich und hatten seiner Rede gelauscht. Darüber war viel Zeit vergangen. Jesus hatte viel zu sagen. Am Ende, so heißt es in Matthäus so schön, waren sie fasziniert. Denn Jesus lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten, was immer das zu sagen hat. Nachdem nun der geistliche Hunger gestillt war, sah Jesus auch ihre natürlichen Bedürfnisse. Es ist so schön, dass der Herr uns durch und durch kennt, auch weiß, was wir brauchen, auch für unseren Körper. Sie hatten Hunger. Das Brot war aufgegessen worden und so vermehrt Jesus Brot und Fische. Ein kleiner Knabe hatte noch so 5 Brote, 2 Fische, zu so viel, dass alle satt wurden. Und es blieben sogar noch 12 Körbe von Brocken über, die gesammelt wurden. Und uns beschäftigt die Frage heute, mal sehen, ob mein Ding auch geht oder... Irgendwie schläft er wieder. Das kriegen wir aber wieder hin. Jetzt kommt er. Uns beschäftigt die Frage heute, wie reagieren die Leute darauf, was Jesus gemacht hatte? Wie verstanden sie dieses Zeichen? Zuerst der Text. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Die Geschichte geht dann weiter nach einem kleinen Unterbruch. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass dort kein anderes Schiff war als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein weggefahren waren. Die Leute haben also ganz genau überlegt, wo ist jetzt hier Jesus hin verschwunden? Den brauchen wir unbedingt. Und sie haben alles ausgeforscht und in den Schiffen nachgeguckt. Ihr könnt den Text selber nochmal später lesen. Also Vers 24, als die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und sie suchten Jesus. Ich finde das eigentlich so schön. Menschen suchen Jesus. Das geschieht weltweit. Aber aus welchen Motiven? Das ist immer wieder interessant und wichtig zu verstehen. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus durchschaut sie. Und er antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und seid satt geworden. Also wir sehen die Reaktion auf das Wunder. Sie wollten Jesus greifen und ihn gewaltsam zum König machen. Mit diesem Gedanken etwa, wenn wir den zum König haben, dann werden wir nicht mehr hungern. Ihr wisst ja, dass auch schon im Römischen Reich das Konzept war Brot und Spiele. Dann ist das Volk zufrieden. Und hier ging es um Brot. Natürlich war viel Mangel da in der Zeit. Wenn wir also diesen Jesus, der das Brot so wunderbar vermehrt haben, zum König machen, dann werden wir nicht mehr hungern. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu plagen. Vielleicht müssen wir sogar nicht mal mehr arbeiten. Na, das ist doch super. Na also, könnte man sagen, kurzschlüssig, das war doch eine goldene Gelegenheit für unseren Herrn Jesus. Der Herr war doch gekommen, um sein Volk und die Welt zurückzugewinnen. Der Teufel wusste das auch in der Versuchung. Und er hat ihm es auch angeboten. Und hier wieder eine goldene Gelegenheit, das Volk für sich zu gewinnen. Aber Jesus ergreift diese Gelegenheit nicht. Er verweigert sich und er verbirgt sich und er zog sich auf den Berg zurück, er allein. Das hätten sie gerne gehabt, ein Brotkönig. Viele nutzen das heutzutage aus, viele Propheten, die in der Welt sind, sie versuchen den Glauben schmackhaft zu machen mit, möchte mal ganz krass sagen, mit verkapptem Materialismus. Es gibt ja das Evangelium, das viel gepredigt wird, Health and Wealth. Wenn du also gläubig bist, dann bist du immer gesund, dann bist du wohlhabend und es geht dir gut. Und viele Leute fallen darauf rein. Ja, das ist das Evangelium, das sie wollen. Genau um dieses Evangelium geht es immer wieder und die Versuchung ist sehr groß. Aber Paulus macht klar, in 2. Korinther 11, Vers 4, es ist ein anderes Evangelium. Meine Lieben, lasst uns nicht einfältig darauf reinfallen, wenn wir das Wort Evangelium hören. Nach dem Inhalt sehen wir, ob es das biblische Evangelium ist oder ob es ein anderes Evangelium ist. Und sie predigen auch einen anderen Jesus. Nicht den Jesus unbedingt, der für uns gekreuzigt und gestorben ist. Vielleicht kommt das so am Rand vor, aber es gibt einen anderen oder viele andere Jesusse. Und unter einem anderen Geist. Glaubt nicht jedem Geist. So sagt auch die Schrift, sondern prüfet. Am Missionary College in Kenia haben wir verschiedene Fächer unterrichtet und ich habe auch sehr gern die Religionen der Welt unterrichtet und darunter fiel auch ATR, so heißt das, African Traditional Religions, also die traditionellen Religionen Afrikas und auch der Welt. Man fasst das auch zusammen unter dem Wort Animismus, die Naturreligionen. Und die sind ungeheuer vielfältig. Eigentlich hat jeder Volksstamm der Welt eine Spielart davon. Eine unübersehbare Zahl von Riten, Einzelheiten, Beschwörungen, magische Worte. Es ist fast unübersehbar. Und im Studium ist es gar nicht so leicht, die Grundprinzipien herauszufinden, die in diesem Wirrwarr doch enthalten sind. Im Grunde sind sie alle gleich. Und man kann diese vielen Tausende von Religionen auf ein paar Punkte reduzieren. Und ich habe das versucht. Das Erste möchte ich einmal sagen, der Mensch ist schwach. Und er steht der unbekannten spirituellen Welt gegenüber. Alles, was in dieser Welt geschieht, hat einen Zusammenhang mit der unsichtbaren Welt und auch umgedreht. Es ist also wie ein Geflecht, das man gar nicht so leicht trennen kann. Was in der Geisterwelt geschieht, hat Einfluss auf die Menschen und auch was die Menschen tun, hat Einfluss auf das Jenseits. Das muss man erst einmal verstehen, um den Animismus und die Religionen ein bisschen erfassen zu können. Die Menschen weltweit sind eigentlich nicht materialistisch gesinnt, so wie wir vielleicht, vordergründig. Nein, alles hat irgendwie einen Zusammenhang. Diese unsichtbare Welt, die ganz verschieden dargestellt wird, hat doch das Grundprinzip, sie ist hierarchisch aufgestellt. Also so eine Art Pyramide. Ganz oben steht normalerweise die höchste Gottheit. Der unbekannte Gott. Paulus redet ja auch davon in Apostelgeschichte 17, als er zu den Athenern spricht, den Gott, den ihr unwissend verehrt und ihm sogar einen Altar gemacht hat. Den verkündige ich euch. Und interessant, im griechischen Pantheon, in der Vielzahl der Götter, gab es auch einen Gott, der unbekannte Gott, unbekannt einfach, der aber ganz oben stand. Das finden wir eigentlich in allen Religionen wieder. Darunter, in der Stufe darunter, finden wir dann Götter, Götzen, Heilige, Helden, Maria und Josef, indische Gottheiten. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wieso Maria und Josef da auch vorkommen. Ich erkläre gleich. Darunter ist eine breite Schicht von niedrigen Geistern, Dämonen, meistens böse. Und deswegen ist das Grundmotiv der Menschen ohne unseren Herrn Jesus ist Angst. Ahnen, Vorfahren und so weiter. Ganz darunter gibt es eine Schicht von mystischen, unpersönlichen Kräften, Naturkräfte. Man sagt Mana oder die Lebenskraft, Dynamismus, Zufall, Schicksal. Wir reden ja auch von Zufall. Wenn wir nicht von Gott reden wollen, der die Welt geschaffen hat, dann hat eben der Zufall alles geschaffen. Das ist ganz ähnlich. Oder das Schicksal hat uns dies und das zugefügt. Ich finde diese Pyramide sehr interessant und sie ist beinahe entlarvend. Wir sehen das in manchen Kirchen, ich brauche gar keinen Namen zu nennen, man wieder diesem Schema verfallen ist. Da gibt es Heilige und es werden immer wieder irgendwelche alten Gläubigen heilig gesprochen. Es gibt Maria, in Belgien ganz deutlich, Maria hat die Stelle Jesu eingenommen. Sie ist die Himmelskönigin und so weiter. Dann gibt es auch Jesus und dann Gott. Und in dieser Pyramide wagt er viele Gläubige, ich muss es so sagen, wagt nicht direkt zu Gott zu beten. Sie beten zu den Heiligen. Der heilige Eligios hatten wir als Goldschmied. Der war der, der es gelingen ließ, dass wir unser Gold gut schmieden konnten, mal so gesagt. Und dann gibt es einen Heiligen, der uns hilft, verlorene Sachen zu finden. Man betet dann zu diesen Heiligen bei irgendwelchen Problemen. Und die Heiligen sollen dann vielleicht, wenn es ganz ernst ist, vorsprechen bei Maria. Maria wird dann zu Jesus und zu Gott sprechen. Interessant, dass diese Pyramide sich auch in der katholischen Kirche wieder ausgebildet hat. Die normalen Menschen wagen nicht, direkt zu dem lebendigen Gott zu sprechen. Als drittes, die unsichtbare Welt beeinflusst die sichtbare Welt negativ. Von der unsichtbaren Welt kommen Unglück, Krankheit, Tod, Strafen, Missernten, Sanktionen, aber auch mal Gutes und Segen. Und so ist das Grundmotiv des Menschen ohne Gott Ungewissheit und Angst, die Angst des Todes. Hebräer 2, Vers 15. Sie waren gefangen in der Angst des Todes, sagt es im Hebräerbrief und auch im Matthäusevangelium. Der Mensch muss nun versuchen, immer in einem Gleichgewicht mit der unsichtbaren Welt zu bleiben. Durch Opfer, durch Gebete, Beschwörungen, Selbstkasteiung vielleicht, magische Worte und Formeln und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Der Mensch muss versuchen, die Gottheit versöhnlich zu halten, damit kein Unglück geschieht. Wir sehen das hier, dieses Gleichgewicht der Waage. Nicht? Wenn irgendetwas geschieht, muss man schnell was tun, damit die Götter nicht verärgert werden. Und wenn die Waage vielleicht auf der einen Seite runterfällt, dann ist die Aktivität groß, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. So oder so. Und da ist immer der Kampf da, dass alles gut wird. Wir kennen das selbst auch. Wenn uns ein Unglück passiert, dann sagen wir, oh, ich habe wahrscheinlich gesündigt. Jetzt muss ich aber umso mehr beten, dass das wieder in Ordnung kommt. Dass Gott oder die Gottheit wieder zufriedengestellt ist. Dass ich wieder in Ruhe und im Segen leben kann. Ich habe oft zu unseren Studenten gesagt, denkt nicht, dass wir so weit von euch abgehoben sind. Wir sind genauso wie alle Menschen von unseren Wurzeln her Heiden. Entschuldigung. Aber Jesus Christus, er hat es verändert und erneuert. Ja, so bei Tabubrüchen und Übertretungen braucht es Opfer, Strafen und so weiter, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Es gibt dann auch den Aspekt von Macht. Menschen wollen Macht, weil sie sich schwach fühlen. Und da gibt es verschiedene Manipulationen, um Macht zu gewinnen, um die Götter oder die Dämonen, die Mächte auf seine Seite zu ziehen, so dass man ein Gesegneter der Götter ist, ein Glückskind, vielleicht ein Sonntagskind, ein Big Man in Neuguinea. Und da gibt es die tollsten Tricks. Und das, was ich eigentlich heute hauptsächlich sagen will, der Mensch steht im Zentrum des Universums. Alles muss ihm dienen. Alles dreht sich um ihn. Es geht um den Menschen. Campus für Christus, Sie haben es mal so dargestellt in den vier geistlichen Gesetzen, da ist der Kreis des Lebens, dieser verschiedenen Punkte in verschiedene Lebensbereiche und das Ich ist voll in der Mitte. Es dreht sich um mich. Ich. Christus ist außerhalb des Lebens. Wenn nun ein Mensch aus seinem alten Leben heraus zu Jesus kommt, und das geschieht so viel in der Welt, dass wir uns freuen dürfen, dann kommt er mit all diesen alten Vorstellungen und Erwartungen zu Gott. Er bringt sozusagen seine alte Gedankenwelt, sein altes Weltbild mit und versucht jetzt, die neue Welt, den Glauben an Jesus zu verstehen und damit zu interpretieren. Sehr oft ist das Gottesbild total falsch. Oder unvollkommen. Was wissen wir schon von Gott, wenn wir zu Jesus kommen? Oft ist da sehr wenig Vorwissen. Man bringt also seinen alten Ballast mit. Und das ist hier, ihr Lieben, in Bösingfeld genauso wahr, wie vielleicht in Neuguinea, in Thailand, Nepal oder sonst wo. Es ist genauso wahr hier. Wir bringen unser altes Weltbild mit und von da gilt es neu aufzubauen. Und so besteht die Gefahr, jetzt kommen wir zu dem Text irgendwie zurück, dass der junge Gläubige anstelle des unbekannten Gottes und dieser unkalkulierbaren Geisteswelt Jesus setzt, um seine Ziele zu erreichen. So nach dem Motto, und das haben wir öfters gehört, unsere alten Götter waren schwach, die konnten uns nicht helfen. Versuchen wir es doch mal mit Jesus. Vielleicht hat er mehr Power, wenn wir krank sind, wenn wir Mangel haben oder sonstige Probleme. Versuchen wir es doch mal mit Jesus. Ich will nun keinesfalls die vielen, vielen Bekehrungen, die vielen, vielen Menschen, die zu Jesus finden in der Welt, aus den Völkern und aus den Stämmen, irgendwie schlecht machen. Aber diese Probleme stecken mit darin und es muss viel gelernt werden, bis das Gottesbild korrigiert ist und bis sie wirklich verstehen, wer der biblische Jesus ist. Wir wollen ganz kurz drei Dinge uns vor Augen halten. Jesus kam nicht, um unsere materiellen Nöte, hier fehlt ein Wort, zu versorgen, um uns vorrangig Brot zu geben. Jesus kam, um das Fundament unseres Heils durch seinen Tod und seine Auferstehung zu legen. Er hat sozusagen ein ganz tiefes Fundament erstmal buddeln müssen, dass es stark wird und das Heil, den Grund des Heils gelegt. Von daher hat der Herr auch das voreilige, vorschnelle und verfrühte Königtum abgelehnt. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Und Jesus hat sich auf dem Berg versteckt. Wenn wir uns bekehren, sind alle Dinge neu geworden. Glaubt ihr daran? Glaubt ihr daran? Ich glaube daran. Aber trotzdem müssen wir lernen, als Christen zu leben. Wir müssen lernen, den Willen Gottes in unserem Alltag zu realisieren. Unser Charakter soll sich immer mehr verändern in den Charakter Christi hinein. Das ist das hohe Ziel, das Gott mit uns allen hat. Du sollst Christus gleich werden, der Herr Jesus gleich werden, in deinem Herzen, in deinen Zielsetzungen. Also Bekehrung, alles wird neu, aber dennoch müssen wir viel lernen. Unser Gottesbild muss erneuert werden normalerweise. Wir müssen lernen, nach dem Willen Gottes zu leben. Der Thron unseres Lebens gehört Jesus. Das ist der entscheidende Unterschied zu vorher. Wir müssen den Thron unseres Lebens bereitwillig aufgeben und ihm den geben, dem er wirklich gebührt. Dein Leben gehört Jesus. Es gehört nicht dir selbst, jung oder alt. Jesus ist Herr. Es ist kein Schlagwort. Es ist eine ewige Tatsache. Ob sie aber realisiert wird in meinem und deinem Leben, ist eine andere Frage. Aber er ist Herr. Und wie wunderbar, wenn wir sagen, Herr Jesus, mein Leben, der Thron meines Lebens gehört dir. Du darfst nun bestimmen, meine Lebensziele, meine kleinen und großen Gedanken, die ich habe, du darfst mich führen zu deinen Zielen hin. Jesus ist Herr. Wir sehen, dass auch hier die Lebensbereiche in ein Gleichgewicht kommen unter der Herrschaft Jesu. Das Ich ist noch da, ist nicht tot, es ist abgesetzt, aber es ist da an zweiter Stelle. Du bist nun Herr meines Lebens. Nicht mehr ich selbst bestimme, sondern du. Ist Jesus unser Brotkönig oder mein Brotkönig? Das wirft viele Fragen auf. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass sich meine Gebete, wenn ich bete, immer nur auch um mich selbst drehen. Und ich bringe meine Belange, meine Bedürfnisse, meine Wehwehchen zu ihm. Ist das denn richtig? Darf ich das überhaupt noch beten? Wo wir das jetzt alles gehört haben? Ist das nicht selbstsüchtig? Darf ich beten um den sprichwörtlichen roten Mercedes? Herr, ich hätte so gern einen roten Mercedes. Hättet ihr auch gerne einen?
Nein.
Nein, einige nicht. Dankeschön. Dann, aber das wird einem oft vorgespiegelt. Darf ich beten um mein neues Motorrad? Jetzt wird schon konkreter. Darf ich beten um Gesundung und Heilung von schwerer Krankheit? Darf ich beten, dass ich eine nette Frau finde, einen netten Mann? Vollziehe ich, und jetzt geht ja um unsere Motivation, meine Lieben, vollziehe ich meinen Gottesdienst, meine Andacht, meine Gebete, meine Gaben nur, um mir die Gottheit gnädig zu stimmen? Warum tue ich das? Gewinne ich vielleicht mehr, wenn ich 10 Euro mehr in die Kollekte gebe, noch zusätzlich? Wird Gott mich dann auch mehr segnen? Vielleicht doch. Es gibt in Kenia den magischen 1000-Schilling-Schein. Möchte, und wenn man den in die Kollekte gibt, dann heißt es oft von sehr ernsthaften Christen auch, möchte Gott dieses Geld 100-fach vermehren. Aha, dann sind wir wieder bei 1 Million. Ganz einfach, ne? Nee, 100.000 nur, das reicht noch nicht. Aber gewinne ich mehr? Das müssen wir uns grundsätzlich selbst fragen. Wenn ich 10 Euro mehr in die Kollekte gebe, darf ich beten um das tägliche Brot? Muss ich mich ängstlich umschauen in meinen Gebeten, dass ich auch ja nichts falsch mache und falsch sage? Wir müssen unsere Motive prüfen, das ist immer gut. Aber unser Herr Jesus gab uns große Verheißungen und eine große Freiheit im Gebet. Wie gehen wir aber damit um? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, ja klopft doch ruhig. Und es wird euch aufgetan werden. Komm, jetzt geht mal. Macht es mal, betet ruhig. Er gibt uns eine große Freiheit. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, so wird es euch gegeben werden. Und Jesus verstärkt das nochmal. Er sagt, was auch immer ihr bittet, in meinem Namen will ich euch geben. Ihr Lieben, wie sollen wir denn nun beten? Ich denke, es ist gut, dass wir uns prüfen. Was für versteckte Neigungen haben wir? Vielleicht ist Werkgerechtigkeit dabei, die sitzt auch sehr tief in uns drinne. Wie beten wir richtig? Jesus, unser Herr Jesus, gibt uns ein deutliches Vorbild, als er im Garten Gethsemane betet. Auch hier ringt der Herr Jesus mit einer ganz schweren Sache. Er ringt mit der Schrecklichkeit und Schwere seines bevorstehenden Todes. Er ringt darum, dass dieser Kelch, wenn möglich, an ihm vorübergehen möchte. Das heißt, dass er nicht sterben muss. Aber dann sagt er, und das ist unser Vorbild, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch weg von mir, doch nicht, was ich will, sondern wie du willst. Er drückte damit aus, Vater, dein Wille geschehe. Und so hat Jesus selbst mit dem Willen Gottes gerungen, aber er hat sich gleichzeitig ihm auch ganz und bedingungslos ausgeliefert. Und ich möchte sagen, so können auch wir mit großer Freiheit beten. Aber es ist immer gut, dabei die eigenen Motive immer mal so ein bisschen zu reflektieren. Brauche ich wirklich den sprichwörtlichen roten Mercedes? Brauche ich den wirklich? Wir haben die Antwort schon gehört. Nein, eigentlich nicht. Meine alte Mühle tut's auch. Und sie fährt noch gut. Dient das nicht eigentlich meiner Ehrsucht, meiner Selbstsucht, dass ich da toll dahergehen will? Ist das denn zur Ehre Gottes, das, was ich erbete? Was sind meine Motive bei diesem Gebet? Dir ist immer gut zu sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Paulus fasst es zusammen. Er war ein ganz schlichter. Wenn einer beten konnte, ich glaube dann er, aber auch selbst seine Gebete hat Gott nicht immer erhört. Und er hat gesagt, wenn wir nur Essen und Trinken haben und die Bedürfnisse des täglichen Lebens, so lasst uns damit genügen. Ist Jesus unser Brotkönig? Entdecken wir nicht auch manchmal Spuren und Gesinnungen in unserem Leben? Entdecken wir vielleicht nicht manchmal Werkgerechtigkeit oder die Tendenz, uns unseren Gott gefügig zu machen? Und missbrauchen wir vielleicht so die Güte und Liebe unseres Gottes manchmal? Der Herr weiß. Es ist wunderbar, dass unsere Gebete, wenn wir sie sprechen, vor den Thron Gottes kommen und sie werden gereinigt und sozusagen übersetzt durch den Heiligen Geist, dass sie Gott angenehm sind. Wir werden immer nicht vollkommen, sondern fehlerhaft beten. Aber wir sind Menschen. Der Herr hat uns als Menschen erkannt. Und er hat uns geliebt, wie wir sind, ihr Lieben. Von daher, wir wollen mit großer Freimut beten. Und wenn er was nicht taucht, Herr, nimm es weg. Und wenn es gut ist, so mögest du uns führen und leiten. Unser Jesus ist auch der gute Hirte, der uns wunderbar führt. Der Hirte weiß, was seine Schafe brauchen. Jesus weiß, was wir als seine Schafe brauchen. Und er führt uns mit großer Treue, mit großer Liebe ein Leben lang. Und er lässt uns zukommen, was wir brauchen und was uns gut tut. Und er wird uns vollenden auf den Tag Jesu Christi. Gott segne euch. Amen.